es ist schon was Besonderes, Christel und Arno, wenn ihr den Lobpreisteil habt. Es ist immer ein Lied dabei, das eine ganz besondere Bedeutung aus meiner Geschichte mit dem Herrn hat. Irgendwie habt ihr da echt so ein Talent, immer so ein Goldstück auszuwählen. So ist es mit diesem Deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Es ist einfach ein Lied, was vor vielen, vielen Jahren, als ich mich für Jesus ein Glück entschieden habe, immer wieder zu mir gesprochen, mich berührt hat und diese Botschaft, die wir uns so wünschen, Gottes Liebe zu spüren, in mein Herz getragen hat und ich sie auch gespürt habe. Weil du kennst es wahrscheinlich auch. Ja, Gottes Liebe, große, wahre Worte, aber dass es dem Herzen ankommt, ist nochmal was ganz anderes. Ne? Und dieses Lied hat eigentlich komische Worte. Deine Liebe ist wie Gras und Ufer. So eigentlich ungewöhnlich, so die Liebe Gottes zu beschreiben. Aber dann kamen für mich so Gedanken, eben wo kein Gras mehr wächst, wächst neues Gras, das Leben kommt wieder hervor. Oder dieses Ufer, verloren am Ertrinken, aber ich finde das Ufer. Es gibt einen neuen Anfang, obwohl ich nicht mehr drauf gehofft habe. Ne? Und so weiter. Es ist wirklich, danke für euren Dienst. Ja, über dieses Lied werde ich heute nicht predigen, obwohl ich gerade eben so dachte, vielleicht könnte man das doch tun. Aber das wird ja vielleicht nochmal an anderer Stelle möglich sein. Nee, ich möchte heute über einen Menschen sprechen, der Jesus noch nicht kannte, der Jesus dann begegnet ist und sich im Leben dieses Menschen dann alles verändert hat. Dieser Mensch hatte nicht damit gerechnet, Jesus zu begegnen, nicht damit gerechnet, diesem Gottessohn zu begegnen. Es war ein ganz normaler Tag für diese Person, wie jeder andere Tag auch. Und es war kein schöner Tag, weil alle Tage nicht mehr schön waren. Das Leben hatte ein ganzes Stück seinen Glanz verloren. Ich nehme euch mit hinein in Johannes 4. Jesus begegnet in einem Brunnen in einer Mittagshitze einer Frau. Ich lese euch aus Johannes 4. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die hieß Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die 6. Stunde, also 12 Uhr mittags so. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkennen würdest die Gabe Gottes, wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht sie zu ihm, die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest? Und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm die Quelle des Lebens werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht mehr dürstet und ich nicht mehr hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt in Jerusalem sei die Stätte, wo wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr werdet auf diesem Berge, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir Juden, wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkünden. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger, und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand: Was machst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Und jetzt redet Jesus ein bisschen mit seinen Jüngern, ein paar Verse. Ich mache einen kleinen Sprung in Vers 39. Aufgrund der Rede der Frau aber: Es glaubten aber an ihn, an Jesus, viele der Samariter aus dieser Stadt, um der Rede der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage da. Und noch viel mehr glaubten um seiner Worte willen und sprachen zu der Frau: Von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Ja, eine besondere Begegnung. Ich will die Geschichte noch mal ein bisschen nacherzählen. Sie ist ein bisschen länger und will sie so ein bisschen erläutern, ein bisschen aufleuchten lassen, was da eigentlich passiert. Jesus war zu Fuß unterwegs, das hat er oft getan, und sein Weg führt ihn durch Samarien. Samarien ist in Israel damals so eine spezielle, so eine spezielle Region, die eine gewisse Art von Trennung vom Rest Israels hat. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Stell dir das Jahr 1990 vor, es hat die Wiedervereinigung gegeben, aber deswegen ist Deutschland noch nicht gleich in den Herzen vereinigt, sage ich jetzt mal. Bei manchen steht heute noch eine Mauer tatsächlich. Und weil da ist ein Unterschied in der Geschichte. Und das war in Samarien genauso, weil Samarien war praktisch das verbliebene Nordreich. Und das Nordreich hatte geistlich, religiös ein Stück weit eine andere Richtung genommen. Und das hatte einen tiefen Graben zwischen Juden und Samaritern erzeugt, dass man sich gegenseitig verachtete, fast feindlich betrachtete. Und deswegen ist es, als Jesus dort an dem Brunnen sitzt und diese Frau kommt, nicht normal, dass sie miteinander reden, und vor allen Dingen, dass Juden und Samariter miteinander ist, also gar nicht. Und trotzdem findet dieses Gespräch statt. Man könnte sagen, Jesus sitzt dieser Frau einfach im Wege. Sie ist in diesem Rad ihres Lebens drin, was sich immer weiter dreht und sie keinen Ausgang hat, und Jesus sitzt ihr plötzlich im Weg, und dann gibt es dieses Gespräch. Ich lese nochmal die Verse 10 bis 15. Als sie dann darauf Antwort wünscht, ich soll dir was zu trinken geben. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkennen würdest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest? Und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, dem wird wieder dürsten. Wer von diesem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht wieder dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Da spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit ich nicht mehr dürste und nicht mehr herkommen muss. Eigentlich geht es ja nur um Wasser. Aber plötzlich kommt eine geistliche Note rein und Jesus fängt plötzlich an, vom lebendigen Wasser zu sprechen. Von etwas, das man in Ewigkeit nicht mehr dürsten wird. Die Frau sagt, ja, ich hätte gern solches Wasser. Versteht aber nicht, worum es geht. Das, was sie unter lebendig versteht, ist, würde ich sagen, frisches Wasser, kein abgestandenes Wasser. Denn sie sagt ja, okay, dann dürstet mich nicht, dann muss ich nicht mehr hierher kommen, zu diesem Brunnen. Sie denkt also immer noch über irdisches Wasser. Was passiert da eigentlich? Wann befinden wir uns an diesem Brunnen? Um 12 Uhr mittags. 12 Uhr mittags in Israel. Vor, ich weiß nicht genau, wie lange es jetzt ist, also anderthalb Wochen war es hier in Deutschland richtig heiß und auch hier bei uns richtig heiß. Ne? Anne-Maria muss jetzt schon wedeln. Ne? Also vor anderthalb Wochen hast du wahrscheinlich noch mehr gewedelt oder irgendwas aufgestellt oder so. Ne? Valentina ist auch gut am Wedeln, sehr gut. Es war so heiß hier bei uns. Wir sind einmal zum Schwimmbad gegangen und da stand tatsächlich 40 Grad dran. 40 Grad. Vielleicht waren es auch nur 39, war gar nicht so heiß. Doch, es war super heiß. Und in diesem Zustand war also auch eine kleine, wenn ich das mal kurz hinlege, eine kleine körperliche Betätigung wurde schon anstrengend. Ja? Wenn du bei dieser Hitze 5 Kilo durch die Gegend trägst, oder lass es 10 sein, wird das plötzlich anstrengend, obwohl das vielleicht für dich nichts Besonderes ist. Du fängst an zu schwitzen. Und so muss man sich was bei der Frau vorstellen. Die hat Wasser geholt. Ne? Damals gab es noch kein fließend Wasser in der Regel. Das hatten nur ein paar Römer zu der Zeit. Die anderen haben sich ihr Wasser geholt. Das heißt, sie hat einen Krug gehabt, hat sich Minimum 5, ich würde mal sagen eher 10 Liter geholt. Dazu der Krug ungefähr 12 Kilo. Und stell dir das vor, vor anderthalb Wochen bei dieser Bombenhitze, du trägst 12 Kilo durch die Gegend. Jackpot. Das ist das, was man sich wünscht. Oder ist es das, was man nicht tun will? Warum tut sie das? Warum bei so einer Bullenhitze die Last durch die Gegend schleppen? Das macht doch keiner. Die normalen Frauen Israels machen das am Morgen. In der Frische des Morgens sich das zu holen, dann ist es zwar auch nicht so toll, sowas zu tragen, aber es ist nicht so eine Plage wie am Mittag. Sie kommt am Mittag und trägt das am Mittag. Deswegen sind sie am Brunnen auch ganz alleine, weil sonst keiner da ist. Und sie sagt zu Jesus, auch wenn sie nicht richtig weiß, worum es geht bisher, dass sie so ein Wasser haben will. Und Jesus antwortet ihr, ich lese die Verse 16 bis 24, spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht mehr dürstet und ich nicht mehr hierher kommen muss. In anderen Worten, bei dieser Bullenhitze sowas hierher tragen muss, oder wegtragen muss. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet hier in Samarien. Wir wissen aber, was wir anbeten in Jerusalem, wir Juden, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Lebendiges Wasser wollte sie haben und plötzlich fängt Jesus an, über ihre Schuld zu reden. Und es wird offenbar, dass diese Frau praktisch ein unmoralisches Leben geführt hat bzw. führt. Sie ist eben nicht nur mit einem Mann gewesen, sondern es ist irgendwann losgegangen von einem Mann zum anderen Mann. Und in der damaligen Zeit, das bedeutet, ja, beiseite zu stehen. Moralisch versagt zu haben und das dann immer zu bleiben. Die zu sein, der Mensch zu sein, der moralisch versagt hat. Deswegen ist sie die ausgestoßen und kann sie es nicht erlauben, am Morgen dabei zu sein, wo die anderen Frauen da sein. Das Gerede sich nicht anzuhören. Da kommt wieder die. Vielleicht würde man heute sagen, weiß nicht, Schlampe oder was ich was für irgendwelche Schimpfworte, irgendwelche abwertenden Worte, irgendwie so ein Ding. Und wenn es nicht ausgesagt wird in Worten, sprechen die Blicke doch auch genug. Und diese Verachtung hält sie nicht aus. Deswegen kommt sie in der Mittagshitze daher. Und Jesus spricht sie darauf an. Und sie bekennt es einfach. Ja, so ist es. Du hast recht gesprochen. Was tut ein Mensch, wenn er auf seine Schuld angesprochen wird? Dann wird er glücklich. interessiert, bricht auf, ist dabei, sagt, ja, da wollte ich immer mal drüber reden. Eigentlich ja nicht. Wenn wir auf unsere Schuld angesprochen werden, verstecken wir uns eher. Wir schämen uns, gehen vielleicht zum Gegenangriff über. Ja, du aber doch auch. Was willst du denn überhaupt? Ey, wo kommst du her? Du bist hier Jude in Samarien. Was soll das denn? Hätte ganz viele andere Reaktionen gegeben. Was ist die Reaktion dieser Frau? Man liest das schnell in der Bibel drüber. Diese Frau wird auf ihre Schuld angesprochen. Okay, dann reden wir jetzt mal über Anbetung. Okay, das ist super. Du bist ein Prophet, dann reden wir jetzt über Anbetung. Ganz typisches Verhalten eines Menschen, auf seine Schuld angesprochen zu werden. Und jetzt geht's weiter. Dann redet Jesus auch. Jesus macht das mit. Er fragt ja nicht, aber willst du jetzt Buße tun? Willst du jetzt umkehren oder sonst irgendwas? Fragt Jesus nicht. Themenwechsel, Anbetung, vielleicht etwas überraschend. Okay, dann reden wir jetzt über Anbetung. Und Jesus geht in medias res. Ja, Anbetung, das sitzt so im Geist und in der Wahrheit. Und übrigens, was ihr hier macht an Anbetung, es funktioniert nicht, ihr wisst gar nicht, wen ihr anbetet. Das ist so das Nächste. Stell dir vor, du redest über deinen Gottesdienst. Ich meine jetzt nicht Gottesdienst, wie man hier macht, sondern eigentlich ist damit die Nachfolge gemeint. Gott im Leben nachzufolgen. Das ist das, was die Bibel eigentlich mit Gottesdienst meint. Wir können das hier auch weiter sonntags morgens Gottesdienst nennen. Das ist nicht die Botschaft. Das Eigentliche ist, Gott sein Leben zu geben. Mit Gott sein Leben zu teilen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Das ist eigentlich Nachfolge und das ist eigentlich die Frage, wie sieht das aus? Das ist eigentlich Gottesdienst. Und sie sagt ihm das, redet über Anbetung, sie öffnet ihm das Herz und Jesus, ja, aber ihr macht es falsch. Wie reagiert ein Mensch, wenn man ihm sagt, das, was du machst, ist falsch und dann redet sie über ein Herzensanliegen. Sie hat ja nicht irgendeine Meinung und Jesus sagt, du, das ist übrigens falsch, sondern sie hat ein Herzensthema Anbetung, das machst du falsch. Wie reagieren Menschen dann? Sie freuen sich richtig. Das wollten wir schon immer mal hören, was wir eigentlich falsch machen. Ganz besonders gerne bei den Dingen, die uns am Herzen liegen. In der Regel reagieren wir dann mit Dankbarkeit. Und loben den anderen. Nein, tun wir nicht. Genau wie das andere Thema ist es eigentlich eher ein Rückzug, eher ein Angreifen, eher eine Scham, eher ein vielleicht sich zu empören. Tut diese Frau nicht. Auf die Rede von Jesus, ihr wisst gar nicht, wen ihr anbetet, in Klammern, du weißt es auch nicht und was du an Anbetung vielleicht mal gemacht hast, war dann auch nicht richtig, ist ihre Antwort, okay, mit der Anbetung, wie ist es dann mit dem Christus? Wie ist es dann mit dem Messias? Weil wenn der kommt, der wird uns alles sagen. Was ist das für eine komische Reaktion? Und auch die Reaktion Jesu ist wieder außerordentlich. Wem hat Jesus gesagt? Wenn du das Neue Testament ein bisschen aufmerksam gelesen hast, wirst du diesen Satz sehr selten finden. Ich bin es. Der Christus? Ich bin es. Es gibt eine Situation, als Jesus, ich meine, als vor Pilatus steht, dass er das so wörtlich bekennt, ich bin das. Das ist eine ganz außerordentliche Situation. Das Gespräch ist wirklich merkwürdig. Wenn Menschen eigentlich so sich nicht verhalten, wenn sie kritisiert und mit ihrer Schuld konfrontiert werden. Und Jesus geht entsprechend darauf ein. Tja, und was passiert dann? Wir haben also diese Frau, sie ist eine Ausgestoßene. Ne? Sie geht in diese Mittagshitze, tut sich dieses Schleppen an in der Mittagshitze. Sie meidet die Menschen, sie ist eine Einsame, unfreiwillig eine Einsame. Was passiert dann? Ich lese euch nochmal die Verse von 39 bis 42. Weil sie lässt den Krug stehen, läuft los und geht zu den Leuten hin, vor denen sie sich vorher versteckt hat. Vorher hat sie die Präsenz, hat die Gegenwart, die Konfrontation nicht ausgehalten. Jetzt läuft sie zu denen hin, die sie doch eigentlich fürchtet und spricht nicht, ey, ich habe eine tolle Idee, da ist ein toller Mann, sondern sie redet über das, was ihr größtes Problem die ganze Zeit gewesen ist. Sie redet über die Mauer, die sie von den anderen getrennt hat, nämlich, hey, da ist einer, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe, was die ja alle wissen, ja? Das ist ja das Problem in dem Dorf. Das wissen die alle. Das ist ihre Scham, das ist ihr Gefängnis und damit geht es jetzt los. Hey, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und was passiert? Ab Vers 39. Was, muss ich mal gucken, dass ich mich da. Genau, dann geht sie also dahin. Und dann ist die Folge, es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt, um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben und viele glaubten. Und sie hatte nur die Frage, sie hatte Jesus nicht mal erkannt, weil sie fragte, guckt mal, ob er nicht der Christus ist. Irgendetwas war in ihr passiert, dass sie diese Mauer plötzlich durchbrechen kann, dass sie plötzlich loslaufen kann, obwohl sie eigentlich die Verachtete ist und plötzlich zur Botin wird. Ihr Herz war wie umgedreht, ihr ganzer Mensch war wie umgedreht, dass sie plötzlich zu den Leuten geht und es passiert, sie hören auf sie. Die Leute haben wohl auch gemerkt, irgendwas muss da faul sein, irgendwas muss da besonders sein, dass die jetzt zu uns kommen und sie kommen zu Jesus. Und dann später passiert das, was auch passieren soll, wenn wir von Jesus weitersagen, dass wir praktisch die Brücke sind und ja, ein Mensch Jesus dann selbst begegnet und um Jesu selbst willen, um Jesu Worte selbst willen glaubt. Schon eine besondere Geschichte. Das Leben dieser Frau wird total verändert. Die Ausgestoßene kommt ins Zentrum, die Verachtete stellt sich voller Freimut und Ehre vor die Menschen und hat auch etwas. Sie hat plötzlich hat eigentlich nichts, sie hat dieses arme Leben und kann sich jetzt auch vor die Menschen stellen. Welch eine Veränderung. Jesus kann Leben so verändern. Ja, er will uns für die Ewigkeit retten, aber auf jeden Fall schon hier auf Erden. Dass sich hier unser Leben verändert. Dass unser Herz ein anderes wird, dass unser Sinn, warum wir leben, ein anderer wird. Diese Frau hat plötzlich wieder einen Sinn. Sie hat plötzlich wieder eine Hoffnung. Sie hat eine Freiheit, eine Freude. Und sie wird ein Instrument Gottes. Halleluja. Wie wundervoll, plötzlich zu merken, Gott kann mich gebrauchen. Und was mir jetzt für uns wichtig ist, besonders, ich meine, ich finde es schon herrlich, so überhaupt diese Geschichte in der Bibel so zu sehen, was da eigentlich passiert, aber ich möchte nochmal auf diese Frau gucken. Was ist das eigentliche Problem dieser Frau, die nicht über ihre Schuld redet, die nicht darüber redet, ob sie das richtig macht mit ihrem Gottesdienst und wie sie Gott sieht, sondern sie stellt diese Fragen. Wie haben die Menschen in diesem Dorf sie gesehen? Die Frau, die gescheitert ist, der Mensch, der es nicht drauf hat, der Mensch, der es verkehrt macht. Und was wird aber durch die Rede offenbar? Es ist ganz interessant, wenn man jemandem zuhört, kann man mit verschiedenen Ohren zuhören. Und man spricht auch manchmal von 4 Ebenen einer Nachricht in der Kommunikation. Und eine Sache ist die Selbstaussage. Was sagt ein Mensch über sich selbst aus? Ne? Wenn ich jetzt sage, Roland, geh mal bitte nach draußen, ich glaube, da steht jemand an der Tür, ich habe einen prophetischen Eindruck. Ne? Dann würdest du, wenn du das hörst, wenn du das hörst, merkst du schon, okay, die beiden müssen sich irgendwie kennen. Wenn er jetzt ein Fremder wäre, wäre das ganz schön unfreundlich gewesen. Ne? Zwischen Roland und mir herrscht ein gewisses Vertrauen, sonst wäre das nicht passend oder so. Ne? Aber wenn ich es ernst meinen würde, würdest du es wahrscheinlich wirklich tun und so. Ne? Weil das heißt, wenn man das merkt, man, okay, da muss eine Beziehung zwischen den beiden sein. Es geht also um wesentlich mehr als nur die gesprochenen Worte. Und gleichzeitig sage ich etwas über mich selbst aus. Ich meine also vielleicht Gottes Stimme zu hören. Ich meine, dass das jetzt wichtig ist. Ich sage etwas über mich selbst aus. Okay? Und so ist es jetzt mit dieser Frau auch. Diese Frau, wie kann die über Anbetung reden? Die muss irgendwie ein Interesse haben, oder? Die muss ein geistliches Interesse haben. Die muss eine Art geistliche Schule haben. Eine normale Frau, die mit Gott nie was zu tun hatte, würde diese Fragen so gar nicht stellen. Wo kommt das denn her, dass sie solche Fragen stellt? Und dann wird plötzlich deutlich, auf ihre Schuld angesprochen, auf ihr Versagen angesprochen, geht sie voll dran vorbei. Das ist ein Mensch, der geistlich gescheitert ist. Sie hat die Hoffnung verloren. Das war jemand, der hat von Gott gehört. Das war jemand, der hat Gott erkannt. Das war jemand, der hat Gott gesucht. Aber ist gescheitert. Vielleicht eben hat sich da in den falschen Mann verliebt und dachte, er würde sie auch lieben und heiraten und dann lief es alles ganz anders. Und dann war sie diese schlechte Frau in Anführungszeichen, diese nicht mehr geachtete. Und einmal eben verachtet, dann geht die Geschichte so weiter. Da wird deutlich, das ist jemand, der hat eigentlich eine Sehnsucht nach Gott. Aber es ist wie eine Mauer, es ist alles vorbei. Mit Gott kann ich nicht mehr leben. Ich kann nicht mehr nachfolgen. Es ist alles vorbei. Und dann kommt dieser Jesus, der plötzlich über die Dinge redet, die tief in ihrem Herzen sind, wo sie eigentlich denkt, es ist alles vorbei. Noch einmal über Anbetung träumen. Und dann plötzlich, was gibt der für Worte? Und dann wird sie die Präsenz von Jesu Geist gemerkt haben. Sie wird in ihrem Herzen etwas gespürt haben. Erstmal merkt sie, das ist ein Prophet. Und dann wird sie weiter gespürt haben, das ist ein Mann Gottes, da ist irgendwas, dass ihr Geist neu angefangen hat, berührt zu werden. Und dann bringt sie die Kernfrage, wie ist das mit dem Messias? Und plötzlich kommt die Idee in ihr Herz, könnte das der Messias sein? Könnte das wirklich wahr sein, dass das, worauf Israel Jahrhunderte gewartet hat, jetzt passiert? Der Messias ist da. Alles ist ihr egal. Sie rennt los. Das müssen die Leute hören. Das müssen die Leute hören. Mich hat diese Geschichte schon viele, viele Jahre beeindruckt, aber jetzt für diese Predigt ist mir besonders wichtig geworden, dieser Jesus, der ein Leben total verändern kann. Sehen wir Jesus heute noch so? Wie geht es uns? Und ich schließe mich genauso ein, weil ich muss mich genauso um meine Nachfolge kümmern und ich möchte uns heute eine Frage mitgeben. Wie attraktiv ist dein Jesus? Wie attraktiv ist dein Jesus? Jesus ist, wer er ist. Er ist der Sohn Gottes, er ist der, durch ihn hat der Herr diese Welt gemacht, er ist dieser Sieger von Golgatha, er ist der Retter, er ist das Licht, er ist das Leben, er ist der Herrliche und vieles mehr. Aber wie weit ist das Bestand in deinem Herzen? Wie herrlich, wie schön ist Jesus in deinem Herzen, bei dem, wie du ihn siehst, wie du ihn erkannt hast? Ist er vielleicht eher, naja, sonntags will ich ihn mal wieder besuchen? Oder, naja, ich habe es ihm heute auch wieder nicht recht gemacht. Was lebt in deinem Herzen? Wie attraktiv ist dein Jesus? Und ich schließe mich ein. Ich brauche das manchmal, dass ich das wie neu gepredigt bekommen muss vom Heiligen Geist. Dass ich das wie neu sehen muss. Dass Jesus eine Nummer in meinem Leben wird. Weil so vieles andere wichtiger ist. Was begeistert dich? Wovon redest du eigentlich in der Regel mit anderen Menschen? Worüber redest du? Ist Jesus da das Erste? Ist Jesus das Zweite? Ist Jesus das Fünfte? Ist Jesus das Zehnte? Oh, mein neues E-Bike. Oh, das ist so cool, das wär, wie ich jetzt die Berge hochgehe. Oh, ey, sie haben so einen tollen Urlaub gehabt. Ey, das war so super. Ey, das Essen letztens. Oh, ich war beim Gästeabend. Super. Ich finde es so cool, dass ihr das wieder gemacht habt. Wirklich toll. Es ist, ich wäre gern dabei gewesen, aber ich war leider in der Notaufnahme. Erzähle ich nachher noch kurz. Was begeistert dich? Oder deine Probleme? Oh, ich habe so viele Probleme. Das ärgert mich, das ärgert mich. Und das muss man auch ganz vielen Leuten erzählen, weil wenn ich das Problem schon habe, müssen andere doch auch daran mittragen. Oder das ist meine Arbeit. Oh, mein Geld, was kann ich mir kaufen? Das ist das Produkt, ich liebe dieses Produkt. Ey, das musst du auch haben. Hey, das ist so ein tolles Produkt. Wo ist Jesus? Ist Jesus das Erste, das Fünfte, das Zehnte? Bei dieser Frau wurde Jesus das Erste. Sie hatte keine Hoffnung mehr, dass sie jemals bei Gott wieder irgendwie rankommen könnte. Aber ich glaube, dass wir das heute neu an unser Herz ranlassen sollten. Und dass wir dann ehrlich werden. In der Bergpredigt gibt es ein Wort, das heißt, selig sind die geistlich arm. Also man kann so beten, ne? Oh Gott, gib mal, oder oh, Herr, ne, so die Faust, ja? Ich meine, gut, wenn man überhaupt betet, ja? Aber es gibt auch ein anderes Gebet, Herr, ich hab's nicht. Ich merke, dass ich es nicht habe. Zum Beispiel hier, und ich schließe mich bewusst ein. Jesus, ich habe gar nicht erkannt, wie schön du bist. Jesus, ich weiß, dass ich eigentlich ohne dich nichts tun kann, aber es sind nur Worte, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Jesus, ich weiß, dass du mir alles vergeben hast, aber in meinem Herzen ist es überhaupt nicht angekommen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst, aber ich lebe so, wenn einer mich schief anguckt, dann ist für mich der Tag schon wieder versaut. Eigentlich hast du gar kein Gewicht für mich, Jesus. Und wir können Gott mit dieser Ehrlichkeit ehren, Jesus, ich habe es eigentlich nicht. Und ihm das ganz unspektakulär im Gebet zu sagen. Jesus, das fehlt mir. Das sind große Worte und große Sachen. Und wenn ich sie doch hätte, aber ich habe sie nicht. Und ehrlich vor Jesus zu werden. Jesus, ich brauche dich. Lass uns das heute hören und unser Herz neu ranlassen. Jesus, ich brauche dich wirklich. Nicht nur theoretisch und im Kindergottesdienst sollen sie das mal ordentlich sagen. Sondern ich, auch wenn ich heute 50, 70, was ich was bin, ich brauche dich, Jesus. Bitte hilf mir, Heiliger Geist. Ich werde ehrlich vor dir. Lass uns diese Frau aus Johannes 4 heute angucken, hätte auch ein Mann sein können, ein alter, ein junger Mensch, vollkommen egal. Menschen brauchen Jesus. Menschen brauchen Jesus. Menschen brauchen sein Retten, brauchen ihn. Lass uns Jesus neu als diesen Heiland begreifen. Auch wenn du dich vielleicht schon vor 50 Jahren bekehrt hast. Vollkommen egal. Deswegen stimmt heute noch lange nicht alles. Lass uns heute sagen, Jesus, ich brauche dich. Und lass uns im Herzen ehrlich sagen, wie es aussieht. Und damit die Hände aufmachen. Und er ist gütig und wird gerne auf dieses Gebet antworten. Lasst uns mehr von Jesus suchen. Amen.